Also kurzfristige Maßnahmen bringen natürlich schon was, aber das sind natürlich Maßnahmen, die hoch umstritten sind und die gar nicht wirklich tatsächlich aktuell in der Debatte sind. Also insofern, das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass im Verkehrssektor natürlich die Lücke so groß ist, dass man mit einer Maßnahme immer nur ein bisschen was erreicht. Also es bräuchte sozusagen nochmal ein erweitertes Maßnahmenpaket für den Verkehrssektor, um da wirklich die Lücke schließen zu können.
Brauchen wir nun Autofahrverbote fürs Klima? Verkehrsminister Volker Wissing hat damit gedroht, falls die Verwässerung des Klimaschutzgesetzes nicht kommt. Denn bisher soll er strikte CO2-Grenzwerte einhalten und tut es nicht. Nur Stunden nachdem Brigitte Knopf vom Expertenrat für Klimafragen das kritisiert hat, gaben die Fraktionsspitzen der Ampelparteien bekannt, die umstrittene Reform kommt. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der taz. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der taz und ich spreche heute mit Sandra Kirchner, Redakteurin bei Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo.
Wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche und zwar: Der Expertenrat für Klimafragen warnt eindringlich davor, dass Deutschland seine Klimaziele nicht schafft. Derweil verwässert die Ampelregierung das deutsche Klimaschutzgesetz. Und zum Schluss: Die Klimakrise macht uns weltweit ärmer, auch in Deutschland.
Ja, zum ersten Thema. Wie schaffen wir es, die Emissionen im Verkehr zu senken? Braucht es dafür Fahrverbote? Damit hat nämlich in der vergangenen Woche Bundesverkehrsminister Volker Wissing gedroht. Ja, nur mit rabiaten Maßnahmen sei das Klimaschutzgesetz einzuhalten, sagte Wissing letzten Freitag und löste damit eine Debatte aus, die das ganze Wochenende über andauerte. Der Chef des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, widersprach, es brauche keine Fahrverbote, aber ein Tempolimit könne helfen, die Emissionen des Verkehrssektors zu senken oder auch die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs. Also dass Unternehmen die Anschaffung eines Autos oder Reparaturen und Sprit für Dienstfahrten von der Steuer absetzen können.
Leider muss man sagen, war die Debatte, mit welchen Maßnahmen der Verkehr nun klimaneutral wird, dann auch schnell wieder vorbei. Klar ist aber, dass der Verkehr weiterhin viel zu klimaschädlich ist und viel zu viele Treibhausgase verursacht. Das hat am Montag auch ganz offiziell der Expertenrat für Klimafragen bestätigt. Der hat die Emissionszahlen für 2023 geprüft und demnach sind die Emissionen letztes Jahr um 10% gesunken auf 674 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Also das war ein starker Rückgang, so stark wie noch nie seit 1990. Ja, also das ist erstmal zumindest in der Gesamtbilanz erfreulich.
Genau, aber da gibt's gleich mehrere Wermutstropfen. Dass die Emissionen so deutlich gesunken sind, lag nämlich nicht an Klimaschutzmaßnahmen, sondern daran, dass Kohlekraftwerke weniger liefen. Also die energieintensive Industrie hat weniger Strom nachgefragt, sodass Kohlekraftwerke eben nicht so viel betrieben werden mussten. Und ein weiterer Teil des Emissionsrückgangs entfällt dann eben halt auch auf die energieintensive Industrie, wo halt die Produktion rückläufig war. Und weil die Wirtschaft insgesamt eher schwächelte, wurden auch nicht so viele Güter auf der Straße transportiert, was auch die Emissionen sinken ließ. Aber all diese Emissionsrückgänge sind eben nicht auf wirkungsvolle Klimaschutzpolitik zurückzuführen.
Ja, und das zeigt sich auch beim Verkehr. Also der Sektor, der hat seine Emissionen sogar gesenkt, um sage und schreibe 1%. Und wie du schon gesagt hast, das liegt eben daran, dass weniger Güter mit Lkw transportiert wurden. Dafür wurde aber mehr Pkw gefahren und insgesamt waren das dann immer noch fast 13 Millionen Tonnen CO2 zu viel. Also das heißt, der Verkehrssektor verfehlt oder hat die zulässige Menge an CO2 verfehlt, die er laut Klimaschutzgesetz ausstoßen dürfte. Und damit reißt er sein Klimaziel jetzt auch schon zum dritten Mal in Folge. Und das Prüfergebnis des Expertenrats für Klimafragen ist da eindeutig. Es reicht alles nicht. Bis 2030 droht eine erhebliche Verfehlung des Klimaziels im Verkehrssektor, weil die Lücke mit jedem Jahr wegen der fehlenden Klimaschutzmaßnahmen halt immer größer wird. Und da könnte der Verkehrssektor sein Klimaziel 2030 dann um 180 Millionen Tonnen CO2 verfehlen.
Ja, und das heißt, es wäre wirklich notwendig, Maßnahmen in Angriff zu nehmen, die den CO2-Ausstoß des Verkehrs runterbringen. Brigitte Knopf vom Expertenrat für Klimafragen, die wir ja ganz zu Beginn kurz gehört haben, sagt, es braucht ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Und genau genommen wäre jetzt Wissing verpflichtet, ein Sofortprogramm vorzulegen, mit dem er die Emissionen aus der Mobilität verringert. Und darin könnten dann Maßnahmen stehen, die die verkehrsbedingten Emissionen senken, also Maßnahmen wie das Tempolimit, auch die Abschaffung fossiler Subventionen, wie das Dienstwagenprivileg oder die Entfernungspauschale, höhere CO2-Preise auf Benzin und Diesel oder eben auch der Ausbau des Bahnverkehrs und des ÖPNVs oder der Umstieg auf Elektromobilität. Es gibt also eine Vielzahl von Dingen, die der Verkehrsminister in Angriff nehmen könnte. Er wirft aber das Stichwort Fahrverbote in die öffentliche Diskussion, was bislang eigentlich niemand ernsthaft gefordert hat. Das heißt, Wissing ging es mit seiner Aussage gar nicht wirklich um Klimaschutz, sondern er wollte politisch Druck machen, um die Novelle des Klimaschutzgesetzes durchzudrücken. Und dazu hören wir aber im nächsten Teil noch mal mehr.
Genau, und davor reden wir aber noch ganz kurz über den Gebäudesektor, denn das ist der zweite größere Problemsektor, könnte man sagen. In dem Bereich sanken die Emissionen auch und sogar um 8%. Und damit kommt der Gebäudesektor langsam in die Nähe seines Klimaziels. Und ob der Sektor aber sein Emissionsziel einhält oder nicht, kann der Expertenrat für Klimafragen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Dafür seien die Daten zu ungenau, die das Umweltbundesamt dazu vorgelegt hat. Und deshalb greift aber dessen Einschätzung, denn das Umweltbundesamt, das hat vor einem Monat, ja, oder es ist vor einem Monat zu dem Schluss gekommen, dass der Gebäudesektor sein Klimaziel um 1 Million Tonnen CO2 verfehlt. Und damit wäre im Prinzip auch die Bundesbauministerin Clara Geiwitz verpflichtet, ein Sofortprogramm für ihren Sektor aufzustellen, beziehungsweise hat sie das in der Vergangenheit immer zusammen mit Robert Habeck, mit dem Wirtschaftsminister gemacht, ja, die sich da sozusagen verzahnen in den Zuständigkeiten. Und warum sie das jetzt wohl aber nicht mehr machen wird, darum geht es im nächsten Teil, in unserem zweiten Thema.
Genau, wir kommen zum zweiten Thema und es geht voran bei der Reform des Klimaschutzgesetzes und wie man wohl leider sagen muss, bei der massiven Verwässerung des Klimaschutzgesetzes. Aber da gibt es natürlich zwei Sichtweisen darauf, auf die wir auch gleich noch kommen. Zuerst einmal der Stand, also dass die Ampelregierung und vor allem die FDP das Klimaschutzgesetz reformieren wollten, ist nicht neu. Das stand auch schon im Koalitionsvertrag und im vergangenen Jahr hat das Kabinett auch schon einen Entwurf beschlossen. Aber um Gesetze zu beschließen, reichen ja nicht nur die BundesministerInnen und der Kanzler, sondern da muss auch der Bundestag zustimmen, teils auch der Bundesrat natürlich. Und im Bundestag ist das Gesetz bisher hängen geblieben. Der hat sich im Herbst einmal damit befasst, aber zu einer Abstimmung kam es nie. Seit Monaten liegt das Gesetz also auf Eis, weil auch viele Abgeordnete der Regierungsfraktionen und vor allem der Grünen sehr unglücklich sind. Und da gab es jetzt eine Einigung der Fraktionsspitzen, was wohl den Weg ebnet für eine Mehrheit im Bundestag. Der Deal: Solarpaket gegen Klimaschutzgesetz.
Genau, Robert Habeck bekommt endlich sein Solarpaket. Da hat er es zwar nach wie vor nicht geschafft, eine Subventionierung von deutschen bzw. europäischen Solarmodulherstellern hineinzuverhandeln. Das hätte er sich gewünscht, damit die sich besser gegen Dumpingpreise vor allem aus China durchsetzen können. Ja, also für diejenigen, die Solaranlagen in Deutschland herstellen wollen, für die wird es jetzt nicht einfacher. Aber für diejenigen, die Solaranlagen auf ihre Dächer und Balkons setzen wollen, für die schon. Denn da gibt es an einigen Stellen weniger Verwaltung, zum Beispiel bei Balkonkraftwerken. Und dann wurde teilweise auch an den Fördersätzen für Ökostrom aus Solaranlagen gedreht. Ja, das soll es für Menschen und auch für Unternehmen attraktiver machen, eine Solaranlage anzuschaffen. Und auch dieses Solarpaket hing seit Monaten in der Luft. In dem Fall war es was, was die Grünen wollten und die FDP ausgebremst hat. Also man kann davon im Handel ausgehen. Und nun hört man aber von den Klima- und Umweltverbänden eigentlich nur großes Entsetzen, große Empörung. Und zwar wegen des Klimaschutzgesetzes. Und deshalb wollen wir da natürlich auch genauer gucken, ja, was da nun eigentlich geplant ist.
Ja, das Klimaschutzgesetz soll einfach viel unverbindlicher werden. Aktuell ist es ja so, im Klimaschutzgesetz stehen jahresgenaue CO2-Grenzwerte für verschiedene Sektoren, also zum Beispiel für das Heizen von Gebäuden, für das Verkehrswesen oder für die Landwirtschaft. Und jedes Jahr wird eben auch überprüft, haben diese Sektoren auch wirklich höchstens so viel Treibhausgas emittiert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die zuständige Ministerin dran und muss ein Sofortprogramm vorlegen, damit es in Zukunft nicht wieder zu einem Reißen der Grenzwerte kommt. Und eine ganz wichtige Rolle hat dabei der Expertenrat für Klimafragen. Das ist das Gremium aus Sachverständigen verschiedener Disziplinen. Und die prüfen sowohl die deutschen Emissionsdaten als auch die Sofortprogramme.
Genau, soweit haben wir das hier sogar in unserem ersten Thema auch schon gehört bzw. besprochen. Und daraus ergibt sich auch eigentlich schon, es ist so, dass es in der Vergangenheit ein Ministerium gab, das da nicht so richtig mitgemacht hat, nämlich das Verkehrsministerium von Volker Wissing, also ein FDP-geführtes Haus. Der Verkehrssektor ist, wie gesagt, dauerhaft zu schlecht. Im Corona-Jahr 2020 hat er nur durch die Lockdowns nicht die Grenzwerte gerissen, seitdem aber beständig. Und Volker Wissing legt einfach nichts vor, was der Expertenrat für Klimafragen bislang als gültiges Sofortprogramm bestätigt hätte. Also einmal waren das so 3 Seiten Stichpunkte und letztes Jahr hat Robert Habeck so ein Sofortprogramm für die ganze Regierung vorgestellt. Da waren Vorschläge aus allen Ministerien drin, aber im Verkehr, und das sagte er damals auch ganz offen und alle Anwesenden nickten irgendwie wissend, im Verkehr gäbe es da halt eben weiter diese große Lücke. Nun ja, und die hat dann auch der Expertenrat im Nachhinein hervorgehoben.
Ja, und das ist natürlich die Frage, wie man mit so einem Umstand umgeht. Und die Antwort der FDP ist eben mehr Flexibilität. Statt zu sagen, der Verkehr war zu schlecht, will sie sagen, der Verkehr war schlechter, der Energiesektor aber besser als gesetzlich vorgegeben. Und das gleicht sich aus. Also die Verantwortung der einzelnen MinisterInnen soll es nicht mehr geben. Stattdessen soll die ganze Bundesregierung zusammen verantwortlich sein für das große Ganze. Das Ding ist aber, selbst wenn die Gesamtbilanz in einem Jahr nicht stimmt, muss die Regierung nach der Reform kein Sofortprogramm vorlegen. Maßgeblich sollen dafür nicht mehr die realen Emissionen des Vorjahres sein, sondern die Projektion des Umweltbundesamtes dazu, wie die Emissionen sich bis 2030 entwickeln. Ja, die erstellt das Umweltbundesamt auch jährlich. Ja, und wenn da zweimal nacheinander herauskommt, dass die Klimaziele gefährdet sind, dann muss es ein Sofortprogramm der Regierung geben. Aber wie du eben schon gesagt hast, der Erstversuch der Ampelregierung hat letztes Jahr nicht dazu geführt, dass im größten Problemsektor viel passiert wäre.
Genau. Und ja, also man kann natürlich auch dagegen argumentieren und sagen, wenn sich der Wissing an das Gesetz bisher nicht hält, dann scheint es ja nicht zu funktionieren. Also dann muss man es auch nicht in seiner jetzigen Form behalten. Aber die Frage ist, ob gerade weniger Verbindlichkeit und Struktur da hilft. Also, oder ob es nicht viel mehr irgendwie Sanktionen geben sollte für Ministerien, die nicht liefern. Das hatte Svenja Schulze sogar mal vorgesehen. Also Svenja Schulze von der SPD, jetzt Entwicklungsministerin, aber im letzten Merkel-Kabinett Umweltministerin. Sie hat das Klimaschutzgesetz in seiner jetzigen Form durchgeboxt, könnte man sagen. Und dabei hat es durchaus auch schon Blessuren davongetragen. Also es wurde schon kräftig verwässert unter der GroKo. Und zum Beispiel hatte sie ursprünglich vorgesehen, dass Ministerien es aus ihrem eigenen Budget zahlen müssen, wenn Deutschland Kosten entstehen durch verfehlte Klimaziele. Und das wäre ja vielleicht ein Anreiz, Klimaziele tatsächlich einzuhalten, gerade in haushalterisch angespannten Zeiten.
Ja, denn das ist gar nicht unrealistisch. Deutschland hat ja auch europäische Verpflichtungen, in Bezug auf Sektoren, die momentan nicht Teil des europäischen Emissionshandels sind, auch ganz konkrete Grenzwerte. Da ist gerade der Verkehr mit dabei und da kann man dann nicht sagen, aber unser Energiesektor war ein bisschen besser, sondern da müssen wir eben von anderen Ländern Emissionsrechte nachkaufen und das kann teuer werden. Der Think Tank Agora Verkehrswende geht von 30 bis 60 Milliarden Euro aus, die das 2030 kosten könnte. Der genaue Preis hängt dann davon ab, wie viele Emissionsrechte es gibt. Dafür muss es überhaupt Länder geben, die deutlich besser sind als vorgegeben. Wenn die Emissionsrechte knapp sind, werden sie eben teuer. Und mal zum Vergleich, also 60 Milliarden Euro wegen verfehlter europäischer Klimaziele, das sind ungefähr 8% des aktuellen Bundeshaushalts, also echt nicht wenig. Und Deutschland musste übrigens auch genau das schon mal machen, also Emissionsrechte von anderen EU-Ländern kaufen. Da ging es um die nicht eingehaltenen Klimaziele bis 2020. Da hieß es von der Bundesregierung, das habe mehrere Millionen gekostet im Vergleich zu dem, was droht, also noch verkraftbar.
Genau, aber das hat eben auch der Bund gezahlt, nicht ein einzelnes Ministerium oder so. Und mit der jetzigen Reform geht es eben in die Richtung von noch mehr Unverbindlichkeit für die einzelnen PolitikerInnen. Und das Problem ist auch, dass das mit der Gesamtbilanz und dem Ausgleich zwischen den Sektoren ja wahrscheinlich gar nicht viel bringt. Also das setzt ja voraus, dass es bei anderen Sektoren überhaupt Spielraum gibt. Und das war jetzt zwar in den letzten Jahren so, aber das lag an verschiedenen Krisen. Also erst Corona, dann die Energiekrise nach Russlands Angriff auf die Ukraine. Und also während Corona stand ja die Wirtschaft still und wir sind alle zu Hause geblieben. Da war es dann so, ja, dass, wie schon gesagt, die Verkehrsemissionen niedrig waren und die Wirtschaft stand still. Ja, es wurde viel weniger Energie verbraucht dadurch und damit eben auch viel weniger klimaschädliche fossile Energie. Und das zog sich dann so weiter. Gas wurde dann absurd teuer und die Industriezweige, die viel Gas brauchen, haben einfach kaum produziert. Auch im letzten Jahr war das noch so. Und jetzt kann man sagen, bei der volatilen Weltlage, da wird es schon immer wieder einen Anlass für eine Wirtschaftskrise geben. Und die FDP, die sorgt ja durch ihre Schuldenbremsen, Investitionsstaupolitik eh dafür, dass die Wirtschaft nicht mehr richtig in Schwung kommt. Aber eigentlich ist das ja nichts, was die Politik sich als Dauerzustand wünscht. Das heißt, wenn diese äußeren Faktoren sich drehen, wenn die Wirtschaft doch wieder wächst, dann steigen auch die Emissionen wieder und Industrie- und Energiesektor können überhaupt nicht mehr ausgleichen, dass der Verkehr keinen Klimaschutz macht.
Ja, und es gibt natürlich auch noch die Zeit nach 2030. Letztlich muss Deutschland ja klimaneutral werden, nämlich 2045. Und logischerweise müssen dafür die Verkehrsemissionen auf Null geben. Und das braucht Vorlauf. Also es gibt ein paar Maßnahmen, die kurzfristig helfen. Das ist das Tempolimit, das je nach Ausgestaltung gar nicht so wenig bringt. Und das wären auch Autofahrverbote. Also hat Wissing da nicht ganz Unrecht. Wenn man sofort Emissionsminderung im Verkehrssektor will, dann bleibt gar nicht so viel anderes. Allerdings steht im aktuellen Klimaschutzgesetz, dass Sofortprogramme eine Kurskorrektur für die folgenden Jahre liefern müssen. Das heißt, die Formulierung lässt ein bisschen Interpretationsspielraum zu. Es wären ja schon alle heilfroh, wenn Wissing Sachen auf den Weg bringen würde, die die Emissionen zum Beispiel bis 2030 ausreichend senken würden.
Absolut. Und aber dass das neue Gesetz die Regierung dazu motiviert, damit sofort anzufangen, das kann man bezweifeln. Darauf deutet der Blick in den aktuellen Projektionsbericht des Umweltbundesamts hin. Der kam neulich raus und ergab, dass Deutschland bis 2030 in der Gesamtbilanz nicht mehr Emissionen verursachen werde als vom Klimaschutzgesetz vorgesehen. Das ist ein bisschen tricky, weil er durchaus auch ergab, dass im Jahr 2030 selbst ein kleiner Prozentpunkt fehlen wird zu den 65% Reduktion gegenüber 1990, die versprochen sind. Aber dafür geht das Umweltbundesamt eben von einer leichten Übererfüllung der Ziele in den Vorjahren aus. Und in der Gesamtschau der Sektoren und der Jahre passt das also voraussichtlich mit den Emissionsmengen laut Umweltbundesamt. Das Problem ist nur, in dieser Berechnung ist die Haushaltskrise zum Beispiel noch gar nicht drin, die es seitdem gab. Da wurden ja auch Klimagelder gestrichen. Also wahrscheinlich stimmt das so gar nicht. Nur im Sinne des neuen Klimaschutzgesetzes würde das jetzt als ein Jahr zählen, in dem der Projektionsbericht der Bundesregierung grünes Licht gegeben hat. Und das ist nicht der Fehler der Leute im Umweltbundesamt, also weil irgendwann mussten sie ihre Annahmen für die Rechnung ja mal festlegen und da war das Problem eben noch nicht absehbar. Aber es zeigt halt, wie schnell die Grundlage für so eine Projektion sich ändern kann. Also das ist einfach insgesamt eine instabilere Grundlage für so ein Klimaschutzgesetz als die realen Emissionen des Vorjahres das sind. Und dann ist es ja noch so, dass der Projektionsbericht in Zukunft ja zweimal in Folge ein Problem attestieren muss, laut der neuen Reform. Und also wenn das jetzt im kommenden Jahr dann so wäre, dass das Umweltbundesamt sagt, okay, also mit den neuen Erkenntnissen sieht es jetzt doch schlecht aus, ja, dann muss die Bundesregierung immer noch kein neues Sofortprogramm vorlegen.
Also ja, man könnte abschließend vielleicht sagen, die Reform ist unproblematisch, wenn man von einer Bundesregierung ausgeht, in der alle Mitglieder sowieso die ganze Zeit mit Hochdruck am Klimaschutz arbeiten. Insgesamt sind ja jetzt nicht höhere Emissionsmengen vorgesehen oder so. Aber wenn man eben nicht von diesem Idealzustand ausgeht, dann bietet das neue Gesetz schlechtere Bedingungen für den Klimaschutz als bisher. Und wir kommen zum dritten Thema. Die Weltwirtschaft wird durch die Klimakrise schrumpfen, bis 2050 fast um ein Fünftel, prognostizieren KlimaforscherInnen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wir werden also ärmer durch die Klimakrise. Es wird laut der Studie deutliche Einkommenseinbußen geben, auch in Deutschland übrigens. Auf weltweit rund 38 Billionen US-Dollar schätzen die WissenschaftlerInnen die wirtschaftlichen Schäden allein für das Jahr 2050. Vielleicht einmal konkret, um was geht's denn da eigentlich?
Also ich habe diese Woche gelesen, dass deutscher Riesling zunehmend nach Benzin riecht, weil es zu warm ist. Zählt das?
Vielleicht.
Ja, also gut, wahrscheinlich ist das nicht das größte Drama. Wobei es geht schon in die richtige Richtung. Denn es ist schon so, dass die Landwirtschaft natürlich zu den total betroffenen Branchen gehört. Dürren und Starkregen und andere Wetterereignisse können ja ganz schnell Ernten komplett ruinieren. Und ja, wie ja durchaus auch der Riesling zeigt, aber ich habe es auch schon zum Beispiel in Bezug auf Olivenöl gehört, sowas Ähnliches. Also da verändern sich teilweise auch die Nahrungsmittel an sich. Also der Geschmack kann sich verändern, offenbar auch der Geruch und auch die Nährwerte. Also das ist eine enorm betroffene Branche. Letztlich werden aber viele Bereiche Probleme bekommen. Allein schon dadurch, dass man durch Hitze schneller erschöpft ist. Also es ist ein Rückgang der Produktivität zu erwarten. Dazu gab es sogar letztes Jahr auch schon mal eine Untersuchung zu so einer krassen Hitzewelle, die es damals in mehreren Ländern gab. Die Analyse war von der Allianz. Und da kam schon in Bezug auf diese einzelne Hitzewelle auch ein volkswirtschaftlicher Effekt raus. Nur durch die hitzebedingte Erschöpfung. Ja, also genau, verschiedene Ursachen, aber auf jeden Fall wirtschaftlicher Schaden durch die Klimakrise.
Die Frage ist ja, ist das noch abzuwenden? Und da sagen die WissenschaftlerInnen, naja, nur teilweise. Denn diese Schäden sind die Folgen der Emissionen, die es längst gibt. Und auch die Erwärmung ist ja längst in Gange. Aber teilweise helfen Anpassungsmaßnahmen, um beim Wein zu bleiben. Da kann man vielleicht die Sorte wechseln, die man anbaut. Und man kann Städte durch Grünflächen und Frischluftschneisen und Schattengebiete hitzebeständiger machen und so weiter. Und dann kann und muss man natürlich aufhören, die Temperatur steigen zu lassen, also im Wesentlichen aufhören, fossile Energieträger zu verbrennen.
Das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage, denn die wirtschaftlich Hauptbetroffenen sind mal wieder nicht die Länder, die am meisten zur Klimakrise beigetragen haben. Also Deutschland gehört laut der Studie schon auch zu den Ländern mit starken wirtschaftlichen Einbußen, aber besonders betroffen sind eben tropische Staaten. Da ist es ohnehin schon heiß, also eine weitere Steigerung der Temperatur fällt stark ins Gewicht. Und oft sind es natürlich auch Länder mit wenig finanziellen Ressourcen zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise. Ja, also die wirtschaftlichen Ursachen der Klimakrise sind ungerecht und die wirtschaftlichen Folgen sind absehbar auch, könnte man sagen.
Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt gern eine E-Mail an klima-update@klimareporter.de.
Und jetzt schönes Wochenende. Ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.